Dorothea Jung skizzierte den Hintergrund des Mordes an der Ägypterin Marwa el-Scherbini in Dresden, Ausgangspunkt für unser Gespräch mit dem Migrationsforscher Michael Bommes. Er ist Direktor des Instituts für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Universität Osnabrück und gehört zum Vorstand des Sachverständigenrats Deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Schönen guten Morgen, Herr Bommes.
Guten Morgen.
Sie haben diesen aktuellen Fall aus Dresden auch mit Ihren Studenten an der Uni Osnabrück diskutiert. Welche Fragestellungen haben sich da besonders herauskristallisiert?
Naja, wie nicht anders zu erwarten, die Studierenden haben das zum Thema gemacht unter dem Gesichtspunkt, der ja auch in der Presse verhandelt worden ist, ob man das als Anzeichen nehmen kann, steigende Ausländerfeindlichkeit. Das habe ich für keine besonders plausible Deutung gehalten. Wir haben es hier mit einem jungen, aggressiven Mann zu tun, der auf eine Situation trifft, in dem sich eine junge Frau, die er eigentlich für wehrlos hält, sich als in der Lage erweist, sich gegen ihn zu wehren. Das spielt hier auch eine Rolle. Mhm. Das ist eine Geschlechterauseinandersetzung auch, ja. Also ich denke, hier haben wir es mit einem ziemlich überlagerten Konflikt zu tun. Aber ich will Ihrer Frage nicht ausweichen, denn das verweist natürlich auf der anderen Seite schon darauf, in unserer Diskussion tun wir das Öfteren schon mal so, als hätten wir es mit einer homogenen Gruppe zu tun, nämlich der Migranten. Und auf der anderen Seite hätten wir da die Nicht-Migranten. Und bei den Migranten vermuten wir, dass die irgendwie integrationsbedürftig sind. Aber diese Migrantin, mit der wir es hier zu tun haben, die da ermordet worden ist, war offensichtlich keinesfalls irgendwie integrationsbedürftig, sondern war gut etabliert, eine Apothekerin. Was wir im Migrationsprozess eben wiederkehrend beobachten, ist, die Situation der Migranten ist nicht homogen. Die sind in unterschiedlichen sozialen Lagen und die konkurrieren eben nicht nur mit Deutschen, die konkurrieren auch untereinander. Auf Arbeitsplätzen, in der Schule, im Erziehungssystem, auf dem Wohnungsmarkt. Und insofern sollten wir nicht davon ausgehen, dass Migranten untereinander ein irgendwie harmonisches Verhältnis hätten und nicht etwa auch selber miteinander in Konflikt geraten könnten. Und in solchen Konflikten beobachten wir in gewisser Weise auch all die Hässlichkeiten dieser Welt, wie wir sonst auch beobachten. Nämlich, dass man sich da ja bizarrerweise ausländerfeindlich oder eben auch schlicht und einfach rassistisch verhält.
Adrian Kreie hat das in der Süddeutschen Zeitung folgendermaßen zugespitzt. Er schreibt: Es war die fatale Mischung aus einander vollkommen fremden Kulturen, die in einem wiederum fremden Drittland aufeinandertreffen, in dem institutionalisierte wirtschaftliche Diskriminierung eine zusätzliche Klassenspannung schafft. Inwieweit können Sie auch das durch Ihre Untersuchungen bestätigen, Herr Bommes? Gibt es solche Klassenspannungen zwischen in Deutschland lebenden Muslimen und anderen Migrantengruppen?
Es gibt eben Migranten, die offensichtlich wohl situiert sind. Und wo in dem Moment, wo es zu einer Auseinandersetzung kommt, eben mit dem Russlanddeutschen, der seinerseits keineswegs als wohl etabliert gelten konnte, in dem Moment, wo es also zu dem Konflikt mit dem kommt, greift er auf etwas zurück, womit er sein Gegenüber glaubt, eben erniedrigen zu können. Er greift auf diese wohlfeile Beschimpfung zurück, Fundamentalistin. Und was man daran merkt, ist, er hat gewissermaßen begriffen, das ist in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen in Deutschland, in Europa sozusagen die wohlfeilste Beschimpfung. Der Muslim ist der Fundamentalist und er gilt als der Nicht-Integrierte, der am wenigsten Integrierte. Und damit glaubt er, die Situation bestehen zu können. Dann merkt er eben, diese junge Dame kann sich wehren. Und dahinter steckt in der Tat auch sowas wie, wenn Sie so wollen, Klassenkonflikt, der in diesem Falle aber zu einem Konflikt zwischen Migranten wird.
Anscheinend gibt es also auch eine Hackordnung unter Migranten. Vor 5 Jahren hat das Zentrum für demokratische Kultur in Berlin eine Studie dazu veröffentlicht, die belegt hat, dass farbige Einwanderer sowie Sinti und Roma am allerwenigsten von anderen Migranten anerkannt werden. Wie bildet sich so eine Hackordnung heraus?
Nun, ich denke, eine solche Hackordnung hat immer was damit zu tun, wie in den sozialen Hierarchien solche Gruppen Platzierungen einnehmen und dann eben auch in der Lage sind, solche Platzierungen möglicherweise wieder zu verlassen. Und dass es in Deutschland eben insbesondere auch Schwarze sind, ist nicht so überraschend, weil Schwarze in Deutschland immer noch ein relatives Ausnahmephänomen sind. Verstehen Sie? Ein Schwarzer zu sein fällt in Deutschland immer noch auf. In Frankreich oder Großbritannien oder auch Niederlande macht es einfach vom Straßenerscheinungsbild her überhaupt keinen Sinn. Aber dass sie in Deutschland in der Hackordnung ganz unten stehen, wird an solchen Phänomenen deutlich, wie illegale Migranten als schwarze Migranten haben in Deutschland so gut wie keine Chance. Und zwar deshalb, weil sie am ehesten Gefahr laufen, von Deutschen, aber auch von Migranten angezeigt zu werden, wenn sie sich in Wohnungen niederlassen, wenn sie sich irgendwo aufhalten, wo jemand das Gefühl hat, da gehören sie nicht hin und so weiter. Und in diesem Sinne nehmen sie diese Hackordnung oder nehmen sie in der Hackordnung diesen Platz ein, zusammen mit Roma und Sinti. Ja.
Migranten sind ja nicht selbst per se Befürworter der Migration. Welche Erkenntnisse gibt es dazu in der Migrationsforschung? Also wie ist die Einstellung von Migranten zur multikulturellen Gesellschaftsform?
Nun, man könnte in gewisser Weise sagen, dass man beobachten kann, dass die, die es gewissermaßen aufs Boot geschafft haben, nicht der Meinung sind, dass man noch mehr aufs Boot lassen sollte. Das ist ein Phänomen, was mir schon seit den 80er Jahren aufgefallen ist, wo man eben unter den Arbeitsmigranten damals schon registrieren konnte, dass die sich darüber wunderten, dass man so viele Asylbewerber reinlässt. In den 90er Jahren haben sich die Aussiedler darüber gewundert, dass man all diese Gastarbeiter reingelassen hatte. Und in gewisser Weise könnte man sagen, wenn man es erstmal in den Club gewissermaßen der Privilegierten geschafft hat, dann beobachten auch Migranten mit einer gewissen Sorge, dass da noch mehr rein wollen. Aber warum sollten die auch besser sein als die anderen?
Sie haben das vorhin schon kurz angedeutet, aber ich würde das gerne noch mal vertiefen. Gibt es Untersuchungen darüber, in welchen Migrantengruppen Rassismus besonders ausgeprägt ist? Also Stichwort islamischer Antisemitismus oder auch christlich-jüdischer Islamhass?
Also was es schon in den 90er Jahren gegeben hat, waren Untersuchungen dazu, dass es Auseinandersetzungen gegeben hat zwischen Aussiedlern und türkischen Jugendlichen, wo man feststellen kann, die Beteiligten greifen in solchen Auseinandersetzungen eben auch auf entsprechende Abgrenzungs- und durchaus auch eben Diskriminierungsformen zurück. Wenn Sie in die türkischen Gemeinden reingucken, die machen in ihrem Alltag natürlich irgendwie die Erfahrung, dass die Tatsache, dass man Moslem ist, einen irgendwie unter sowas wie Dauerverdacht stellt. Ja, und man muss damit rechnen und sagen, dass wenn man Moslem ist, dass man in irgendwie in einer bestimmten Art und Weise sowas wie ein verdächtiger Mensch ist. Das ist so ein bisschen das, was in den letzten Jahren beobachtbar ist. Und ich glaube, dass das im Alltag für die eine große Rolle spielt, aber nicht der dramatische Islamhass, wie wir im Falle von Dresden beobachten. Das würde ich nach wie vor sagen, das ist eine Ausnahmeerscheinung. Für die gibt es keinen Grund, die jetzt irgendwie für eine generelle Erscheinung zu halten. Was jetzt Konflikte unter Migranten anbetrifft, ich glaube, dass man in allen Migrationsgesellschaften eben sowas findet wie Konflikte und auch Auseinandersetzungen von Migranten untereinander. Das gehört zur Migration ebenso dazu, wie die Seiten, die man auch als ihre positiven Seiten vom Wirtschaftlichen bis zum Kulturellen beobachten und registrieren kann. Und da muss man aufhören, über einen Leisten zu schlagen und zu sagen, die Migranten.